Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Und wo kommst du her? Eine Frage, die Menschen mit dunkler Hautfarbe oder schwarzem Haar oft in Deutschland gestellt bekommen. Und wenn sie dann sagen Berlin, Ruhrgebiet, Mannheim, dann kommen die Nachfragen. Nein, wo du wirklich herkommst, meine ich. Bei Twitter wird unter dem Hashtag von hier diskutiert, ob die Frage unschuldig oder ärgerlich bzw. sogar rassistisch ist. Wir haben überlegt, ob sich diese Diskussion um Herkunft von vermeintlichen Migrantinnen auf die Musik übertragen lässt. Müssen wir vielleicht für einen sensibleren Umgang mit Herkunftsbeschreibungen plädieren bzw. selbst sensibler fragen? Das habe ich mit meinem Kollegen Jens Balzer besprochen. Also, lässt sich diese Debatte auf die Musik übertragen?
Ich glaube, man muss da erstmal einen wesentlichen Unterschied festhalten. So wie die Debatte, woher kommst du wirklich, in den letzten Monaten geführt wurde, ging es ja dabei vor allem darum, dass Menschen mit Migrationshintergrund sagen, wir sind leid, bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit nach unserer wirklichen Herkunft gefragt zu werden. Und zwar auch in dem Sinne, dass damit impliziert wird, dass wir nicht dazugehören zur Mehrheitsgesellschaft, dass wir fremd sind, dass wir von jemandem, der mit uns ins Gespräch kommen will oder was auch immer, erstmal auf diese Fremdheit reduziert werden. Das zu thematisieren ist natürlich absolut berechtigt. Es geht um Diskriminierungserfahrungen, auch wenn es sich um, in Anführungszeichen, gutmeinende Diskriminierung handelt und wie man sich dazu positioniert.
Klar, aber wenn wir über Pop sprechen, dann versuchen wir auch immer Geschichten zu erzählen. Manchmal machen wir das am Alter fest, gerne auch an so einer runden Zahl, 60, 70 Jahre oder so. Oder eben ja an der Herkunft. Und sind im Pop nicht die Wurzeln ein wichtiger Ansatzpunkt, um Musik zu verstehen oder zu interpretieren?
Ja, das ist eben der Unterschied. In dem Fall reden wir darüber, worum es in der Musik geht oder in der Kunst, ne, und was das Thema ist und was die politische Botschaften. Ich finde aber trotzdem, auch da gilt, was in dieser Diskussion kritisiert wurde, übertragen, wenn die erste Beobachtung, die erste Beschreibung eines Künstlers oder einer Künstlerin darauf hinausläuft, wie er oder sie aussieht, ne? Oder wo er oder sie herkommen könnte, auch in einer Rezension, in einem kritischen Text, in einem Porträt, ohne dass es irgendeinen Bezug nimmt auf die Kunst und die Musik, dann ist das natürlich diskriminierend und da braucht man selbstverständlich eine stärkere Sensibilität für diese Art des Blicks. Insofern finde ich die Debatte auch in dieser Hinsicht hilfreich und wichtig. Aber wenn eben eine Künstlerin oder ein Künstler die eigene Herkunft selber zum Gegenstand der Musik macht oder eine kulturelle Tradition, auf die er oder sie sich bezieht, dann muss man natürlich darüber reden.
Lass uns das mal konkret machen. Gibt es dafür Beispiele?
Ja, gerade am letzten Freitag war ich hier in Berlin in der Berghain-Kantine beim Release-Konzert von Ebo. Das ist eine deutsch-türkische Rapperin aus München, die gerade unter doch, glaube ich, großem Aufsehen, zumindest so der kritischen Öffentlichkeit, ihr neues Album KVL rausgebracht hat, Abkürzung für Kanak for Life. Und die setzt sich in ihren Tracks sehr wohl und zwar auch irgendwie konstitutiv mit ihrer deutsch-türkischen Herkunft auseinander. Und das ist dann eben damit verbunden mit den eigenen Diskriminierungserfahrungen durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Wenn man es mit so einer Künstlerin zu tun hat, dann muss Herkunft natürlich ein Thema sein. Alles andere ginge ja am Gegenstand vorbei. Also insgesamt glaube ich, es gilt hier auch, was für jede gute Kritik und für jede gute Popkritik gelten sollte. Erstmal geht es darum, was sind die Fragen, die in dieser Kunst, über die wir reden, gestellt werden, was sind die Themen und wie spricht man so über Kunst, dass die Künstlerin oder der Künstler sich in diesem Gespräch wiederfindet und nicht das Gefühl hat, dass hier irgendwas übergestülpt wird.
Das ist nur ein Beispiel. Was gibt es noch für verschiedene Strategien mit der Herkunft, mit den Wurzeln oder wie auch immer man das nennen will, umzugehen?
Ja, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Umgangsweisen. Man kann die unterscheiden nach einzelnen Künstlern oder Künstlerinnen, aber auch in größerem Maßstab, was etwa Genres betrifft. Wir haben schon über Ebo gesprochen. Im Hip-Hop sind natürlich Herkunft und kulturelle Tradition immer ein Thema gewesen. Also man kann da bis in die Frühphasen der Geschichte, also denken wir an Crews wie De La Soul oder A Tribe Called Quest, die haben ja ihre Tracks nicht umsonst mit ganz vielen Samples aus der afroamerikanischen Kulturtradition durchsetzt. Jazz, R&B, Soul etc., um damit auf ihre Herkunft zu verweisen, auf ihre kulturelle Herkunft eben. Genauso wie jetzt etwa Ebo mit Zitaten aus der türkischen Musik arbeitet. Aber das ist eben kulturelle Herkunft. Ich glaube, da muss man auch nochmal diesen Unterschied markieren. Darüber kann und muss man reden, ohne zu fragen, woher die Leute wirklich kommen, in dem Sinne, dass sie nicht zu uns dazugehören. Man kann dann vielleicht im Gegenteil feststellen, dass es sowas wie kulturelle Identität in den Grenzen eines nationalstaatlichen Territoriums ohnehin gar nicht mehr gibt. Also, sondern dass sich das, was man deutschen Pop der Gegenwart nennen könnte, ohnehin in eine Vielzahl von Traditionen aus unterschiedlichen Herkünften zerfällt. Also gerade im Hip-Hop, der ja wesentlich migrantisch geprägt ist in den letzten Jahren, ist das nun wirklich ganz deutlich.
Ist natürlich in der Popmusik, wo es auch oft um so Vereinfachung geht, nicht immer einfach, das dann so hinzubekommen. In der Clubmusik gab es ja mal den Ansatz, das ist genderlose, herkunftslose Musik. Es wurde verschleiert, wer dahinter steht. Nicht nur, weil keine Bilder von den Künstlern verbreitet wurden, auch die Namen wurden völlig verfremdet. Das hat sich aber bisher nicht flächendeckend durchgesetzt und kann es vielleicht auch gar nicht, oder?
Naja doch, ich glaube schon, dass die elektronische Musik im Allgemeinen und die Clubmusik im Besonderen in den letzten Jahren schon dazu geneigt hat, sowas wie Herkunftsbeschwörung, kulturelle und stilistische Traditionen so eher aufzulösen und so einen klanglichen Kosmopolitismus zuzustreben. Also der Kritiker Simon Reynolds hat das mal als Xenomania bezeichnet. Also das ist auch immer so ein, in dem Moment, wo das Internet als globales Archiv offen steht, dann auch so ein Impuls ausgegangen ist, möglichst entlegene und möglichst noch niemals bearbeitete Klangquellen irgendwie mit der Tanzmusik zu verbinden. Also man kann das zum Beispiel in Berlin in der Säule beobachten, so dem experimentellen Dancefloor im Berghain, wo so die aktuelle DJ-Avantgarde aufliegt. Da hört man dann schon mal einen chinesischen DJ, der brasilianische beide Funk-Rhythmen mit westafrikanischen Highlife-Sounds verbindet. Es gibt Künstlerinnen wie Fatima Al-Kadiri, eine Kuwaiti, die abwechselnd in New York und Berlin lebt. Die hat ein ganzes Album, asiatisch hieß das, mit falschen, gefakten chinesischen und japanischen Sounds aufgenommen, weil sie damit ein Klangbild ihrer kulturellen Herkunft geben wollte. Weil sie nämlich als Teenagerin in Kuwait, hat sie mir auch mal im Interview erzählt, wesentlich von japanischen Zeichentrickserien geprägt war, die in Kuwait offenbar rauf und runter liefen. Also das sind so Beispiele einer kulturellen Hybridität von Künstlern und Künstlerinnen, die sich eigentlich selbstverständlich rund um den Globus bewegen. Gar kein Verständnis mehr von sowas wie territorial definierten Kulturtraditionen haben.
Bei uns war vor kurzem IOLA, Person of Color, die Amerikaner macht. Das haben wir dann natürlich thematisiert. Und trotzdem ist es auch irgendwie komisch, so etwas im Jahr 2019 noch zu betonen. Denn natürlich können POCs auch Country machen. Können Musikstile oder sollten Musikstile heute noch eine Herkunft haben?
Ja, das ist natürlich in unserer globalisierten Epoche generell die Frage. Kann ja so das Negativbeispiel, so den Lackmustest machen. Also man sieht zum Beispiel, wie schwer es weiße Rassisten haben, sagen wir mal von der Alt-Right in den USA bis zu den Identitären hierzulande, so für ihre politischen Bewegungen einen angemessenen Soundtrack zu finden, weil die wollen natürlich nur Musik hören, die rein weiß ist. Weißer geht's nicht, also ohne afroamerikanische oder sonst welche nicht weißen Einflüsse. Das gibt's aber eigentlich gar nicht mehr. Oder hat es im Pop vielleicht sogar nie gegeben, es sei denn, man beschränkt sich auf diesen stumpfen Hardcore-Nazi-Schraddelpunk, mit dem man aber heute kein großes Publikum mehr gewinnen kann. Was es auf der anderen Seite aber gibt, also auf der Seite des, sagen wir mal, hybriden, kosmopolitischen Pop, das ist schon eine wachsende Zahl von Stimmen, die bestimmte Formen der Vermischung, Entwurzelung des Eklektizismus als Ausbeutung von Minderheitenkulturen beklagen. Ne? Also Stichwort Cultural Appropriation.
Gibt es da auch ein Beispiel, ein konkretes?
Ja, aus der Musik, auch gerade ein aktueller Fall, kanadische, wie ich finde, sehr tolle Elektronikproduzentin namens Ramsey, die so einen in der Tat wirklich super hybriden, komplett deterritorialisierten Klangstil fließt in das so Fourth World, also die vierte Welt jenseits unserer geografischen Zuschreibung. Die wollte im Frühjahr ein Album rausbringen, hat ein paar Tracks davon schon auf Soundcloud gestellt und in einem dieser Tracks hatte sie neben afrikanischen, indonesischen, kanadischen Samas, wie sie das so macht, auch so ein paar Sekunden aus dem indischen Nationallied verarbeitet, woraufhin ein britischer Produzent mit indischen Migrationshintergrund offenbar in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm gegen sie entfachte, wie sie es wagen könnte, ein nationales Heiligtum als Wegwerfsample für ihre Tanzmusik zu benutzen. Woraufhin sie und ihr Label zerknirscht das gesamte Album zurückgezogen haben und das jetzt nochmal politisch korrekt überarbeiten. Das heißt, da kann man jetzt beobachten, wie auch in diesem, sagen wir mal, kosmopolitischen Eklektizismus der elektronischen Musik jene Kämpfe Einzug halten, die man gemeinhin mit dem Stichwort Identitätspolitik belegt. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die uns in der näheren Zukunft noch stark beschäftigen wird.
Wo kommst du eigentlich her? Lässt sich die Diskussion um Herkunft auch auf die Musik übertragen? Darüber sprach ich mit meinem Kollegen Jens Balzer. Vielen Dank.
Dankeschön.